Rassisten, das sind immer die anderen, wenigstens im Selbstverständnis der meisten Deutschen mit weißer Hautfarbe. Von wegen, wie sehr Ungleichheit und Diskriminierung unseren Alltag und unsere Kultur bestimmen, das macht Tupoka Ogette seit Jahren in ihren Workshops an Schulen und Bildungseinrichtungen klar. Exit Racism heißt ihr neues Buch, eine ganz praktische Anleitung zum rassismuskritischen Denken. Herzlich willkommen, Tupoka Ogette.
Ja, vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen.
Ihr Buch ist so eine Art Selbstversuch oder ruft auf zur ständigen Selbstbefragung. Dabei warnen Sie Ihre weißen Leser geradezu vor den Nebenwirkungen. Also eine enorme Wut könnte aufsteigen, eine Abwehr, vielleicht der Wunsch, das Buch in die nächste Ecke zu schmeißen. Das hat mich total überrascht. Also haben Sie tatsächlich von solchen Reaktionen gehört?
Also was die Leute jetzt mit dem Buch selbst machen, weiß ich ja nicht. Aber ich weiß, dass in den Workshops mit den Menschen, mit denen ich arbeite, in der Auseinandersetzung mit Rassismus solche Gefühle hochkommen können. Mhm. Ja, es ist ja eine Selbstreflexion. Bei Rassismus geht es darum zu erkennen, was Rassismus auch mit einem selber gemacht hat. Und in dieser Auseinandersetzung sind Gefühle wie Scham, ja, oder auch Zweifel, Ängste und eben auch mal Wut oder Frustration ganz normal.
Mhm. Also die erste Lektion, die Sie den weißen Lesern mitgeben, ist im Grunde, dass wir in Sie nennen es Happy Land leben, also dass wir in einer Welt leben, in der Rassismus ganz weit weg ist, per se das Vergehen der anderen. Und tatsächlich fühlte ich mich komplett ertappt, also ich als reflektierte, gebildete, weiße Deutsche würde natürlich genau wie mein gesamtes Umfeld behaupten, wir sind keine Rassisten, wir würden alle Rassismusvorwürfe von uns weisen, aber damit bin ich im Grunde als Bewohnerin von Happy Land enttarnt. Was ist das für ein Land, Happy Land? Was meinen Sie damit?
Ja, also Happy Land ist ja eher ein Bewusstseinszustand und das, was Sie jetzt auch schon beschreiben, viele von uns, die nicht von Rassismus betroffen sind, wachsen auf mit der Vorstellung, dass Rassismus was ganz Böses ist und moralisch auch stark belastet und dass es irgendwie etwas ist, was ganz weit entfernt ist, also bei der NPD, bei der AfD vielleicht auch und bei den Skinheads und so weiter, und das ist aber nichts mit einem selbst zu tun hat. Und Happy Land ist quasi der Bewusstseinszustand, den Menschen dann haben, dass sie denken, es ist irgendwie was ganz Schlimmes und das klar verurteilen und gleichzeitig aber sich selbst in diesem System nicht positionieren.
Spannend finde ich auch Ihre Analyse, dass gerade in Deutschland mit seiner konkreten Geschichte keine umfassende Aufarbeitung rassistischer Geschichte stattgefunden hat. Warum ausgerechnet in Deutschland?
Ja, also in Deutschland hatten wir den Holocaust und nach dem Holocaust mussten wir als Gesellschaft alles, was mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Rechtsextremismus zu tun hatte, in die ganz rechte Ecke packen. Da, wo die NPD sitzt, ja, oder da, wo die Skinheads sitzen. Und um uns selbst, damit wir uns selbst wieder gut fühlen können, wenigstens ein bisschen, und das fragile Selbstbild wieder einigermaßen intakt zu bekommen. Und das Problem ist halt, dass Rassismus aber etwas ist, was gesellschaftlich überall wirksam ist, also bis heute. Und wir dann aber so schwer dran zu kauen haben, darüber zu sprechen, weil wir es moralisch so stark belastet haben nach dem Holocaust und gesagt haben, rassistisch ist, wer böse ist. Und da ich nicht böse sein will, kann ich auch nicht rassistisch sein. Und
wir sprechen hier so selbstverständlich von diesem Rassismus, der in der Gesellschaft implementiert ist, der also strukturell in unserer Gesellschaft oft sehr, sehr unsichtbar, aber eben doch da ist. Haben Sie konkrete Beispiele? Also gibt es tatsächlich eine Geschichte oder ein Beispiel, das Ihnen jetzt auch aus Ihrer Arbeit vielleicht einfällt, wo dieser Rassismus sich doch eben mal zeigt?
Also Rassismus kommt oft an ganz vielen Stellen auch mit einem Lächeln daher. Ich erzähle im Workshop ganz oft von der Situation, wir stellen uns eine Kita vor mit ganz vielen Kindern, ganz unterschiedlichen Kindern, und die Erzieherin kommt rein und sagt, ja, wir malen jetzt alle und jetzt nehmt doch mal den hautfarbenen Stift. Und dann gibt es Kinder, die greifen ganz selbstverständlich zu dem rosa oder beige und malen sich, und dann gibt es Kinder, die erleben in dem Moment einen Ausschluss. Ja? Und da ist ja die Erzieherin nicht früh aufgewacht und hat gesagt, ich bin jetzt mal besonders rassistisch, aber sie ist in einem System aufgewachsen, wo wir nicht hinterfragen, dass eine bestimmte Farbe ja Hautfarben genannt wird. Und allein das ist schon ein weißes Privileg, dass dieses Kind, wenn es weiß ist, in dem Moment zu dem ganz selbstverständlich zu dem Stift greifen kann und sich malen kann. Und schwarze Kinder und People of Color in dem Moment quasi die anderen werden und lernen irgendwie, ja, Hautfarbe ist anscheinend nicht meine Hautfarbe.
Und einer der prominentesten Klassiker ist wahrscheinlich auch die immer wiederkehrende Frage, wo kommst du eigentlich her, oder?
Ja, ja. Also die Frage, woher kommst du, ist tatsächlich immer heiß diskutiert. Schwarze Menschen, People of Color oder Menschen, die nicht phänotypisch so aussehen, wie wir uns vorstellen, dass Deutsche auszusehen haben, hören diese Frage ständig. Und es hört ja nicht dabei auf. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich gefragt werde, woher kommst du, dass ich dann sage, ja, ich komme aus Berlin, dann und woher kommst du, sondern die Leute sagen dann, woher kommst du wirklich? Das heißt, mit dieser Frage ist auch verbunden, ja, die Annahme, ich sei nicht wirklich von hier. Und meine Berechtigung in diesem Land wird so quasi in Frage gestellt.
Sie würden eigentlich nicht wirklich dazugehören im Grunde.
Ja, genau. Und Kinder, die diese Frage halt ständig erleben, entwickeln dann das Gefühl, okay, einerseits fühle ich mich zwar hier zu Hause, ich bin hier geboren, ich spreche Deutsch, denke Deutsch, aber wenn Leute mich ständig diese Frage stellen, dann heißt das anscheinend, mein Gefühl stimmt nicht und ich bin gar nicht von hier.
Sie werden jetzt also regelmäßig als Expertin für Vielfalt und eben Antidiskriminierung gebucht. Wer sind dann eigentlich Ihre Auftraggeber? Also tragen Sie da nicht im Grunde häufig Eulen nach Athen? Sind das nicht eigentlich schon alles Leute, die sehr sensibel sind für diese Themen?
Also wir arbeiten tatsächlich sehr diversitär, in ganz diversitären Kontexten, von der Kita nebenan, also den Erzieherinnen und Erziehern, bis hin zu großen Firmen. Und klar, also ich arbeite mit Menschen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen möchten, dennoch aber dann in der Auseinandersetzung oft sehr überrascht sind, wie Sie ja auch beschrieben haben beim Lesen, dass Rassismus eben auch Sie selbst betrifft und wie tief oder wie internalisiert Rassismus und rassistische Strukturen bei uns allen vorhanden sind und wie es auch sowohl auf individueller, aber auch als institutioneller Ebene halt wirkt jeden Tag.
Ja, für mich war sehr erhellend eine Art Selbsttest in Ihrem Buch, wo Sie zum Beispiel an Ihre Leser die Frage stellen, was habt ihr in eurer Schulzeit eigentlich über die systematische Unterdrückung und Versklavung der Schwarzen gelernt? Ich kann da für mich, und wahrscheinlich befinde ich mich in bester Gesellschaft, wenn ich von meiner Schulzeit behaupte, so gut wie gar nichts. Also im Gegenteil, den Völkermord an den Herero zum Beispiel, der kam bei uns nicht vor. Ändern sich eigentlich die Lehrpläne in dieser Hinsicht so langsam? Wie ist da Ihre Beobachtung?
Ja. Also es gibt viele Bewegungen und viele Anstrengungen, Dinge zu verändern. Aber dieses Rassismus selbst ist ein System, das seit 300 bis 500 Jahren wirkt. Und auch das System Schule, was Sie jetzt ansprechen, ist ja ein sehr zähes System, was jetzt Veränderungen betrifft. Das heißt, es dauert. Und bis jetzt finden wir natürlich an ganz vielen Stellen, in vielen Schulbüchern, in vielen der Art und Weise, wie die Lehrer oder Lehrerinnen sprechen, arbeiten, sind ja auch alle Teil des Systems. Und in der Ausbildung gibt es bis heute kaum rassismuskritischen Input. Also das muss sich ändern. Das heißt, diese Änderung muss an vielen verschiedenen Stellen der Gesellschaft ansetzen und wird dementsprechend dauern. Aber natürlich gibt es Anstrengungen auf vielen Stellen, das zu ändern.
Sie kommen sehr überzeugend zu dem Urteil, dass Rassismus eben nicht nur ein Problem einzelner Akteure, einzelner Rassisten ist, sondern eben wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Was müsste denn als allererstes dagegen getan werden? Wo würde man da am besten ansetzen?
Also ich würde genau da ansetzen, wo wir im Gespräch auch angesetzt haben, und zwar, dass wir es schaffen müssen, diese unangenehmen Gespräche führen zu können. Also keiner möchte über Rassismus reden, der davon nicht betroffen ist, erst recht nicht. Keiner möchte damit betitelt werden, damit wir es zu tun haben. Und das ist ganz fatal, weil Rassismus in jedem Kontext, in dem wir existieren, ja präsent ist und wirkt. Und wenn wir es schaffen, diese Gespräche zu führen, die selbstreflektorisch sind, die aber auch meinen Nachbarn, meine Oma, meine Mutter, meine Schwester betreffen, wenn wir das schaffen, diese Gespräche zu führen, dann sind wir schon, finde ich, ein ganz großes Stück weiter.
Tupoka Ogette leitet Workshops und Seminare zum Thema. Ihr Buch Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen, ist gerade erschienen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Gerne, vielen Dank.